Wer von euch war den letzten Sonntag dabei, als wir dort in dem Gemeindehaus von St. Bonifatius waren? Amen. Wurdet ihr gesegnet? Es war eine tolle Predigt über, wie sieht ein Mann nach dem Herzen Gottes aus? Und der Pastor Johnny, der aus Rüsselsheim, der hat über das Leben von David gesprochen. Und als er da so sprach, da kam mir so der Impuls, hey, lass uns da einfach mal weitermachen. Ich werde heute auch etwas von David euch weitergeben, aber mit dem Thema innere Heilung. Weil ich merke, gerade in den letzten Monaten ist es ein Thema, das so gerade aufbricht in der Gemeinde, wo die Einzelnen das Gespräch suchen. Und ich merke, wie Gott wirklich Heilung schenkt und Gott Freiheit schenkt in dem Herzen. Und Neues beginnt zu entstehen. Auch die Beziehung zu Gott wird da drin erneuert, aber auch die Beziehung zueinander. Und das ist toll zu sehen, was Gott macht. Und ich merke, dass auch in den Gesprächen so zwischen Tür und Angel, dass viele noch zu kämpfen haben mit Dingen der Vergangenheit, mit Dingen, die gerade neu dazugekommen sind. Und es belastet sie und sie drehen im Rad und im Rad und sie kommen nicht raus, weil in innen drin noch sehr viel Chaos ist. Aber Gott hat einen ganz anderen Plan. Amen. Gott möchte, dass du auf einer Gerade hineinkommst mit ihm, wo er dich an die Hand nimmt und dich befähigt und letztendlich da hineinführt in seinen Willen, um letztendlich das zu tun, was er tun möchte. Er möchte Gemeinde bauen, er möchte, dass Menschen gerettet werden, er möchte, dass du letztendlich zum Vorschein kommst, weil er dich ausrüstet und kräftigt und letztendlich dir alles schenkst, was du brauchst, um erfolgreich zu sein in deinem Alltag. Wisst ihr, haben wir schon da? Wow, danke schön. Ich versuche mal von hier weiterzumachen. Das Herz ist einer der wichtigsten und intimsten, kann man sagen, Elemente oder Teil unseres Lebens oder ein Bestandteil unseres Lebens. Also das Herz ist das Wichtigste und Intimste, was wir haben letztendlich. Und im Buch der Sprüche, Moment, so. Nein, andersrum. Jetzt, das hatten wir schon. Nee, das ist falsch. Ich brauche die Nummer 2. Warte mal. Ah, das sind jetzt die Teile ganz am Schluss. Ah, die Predigt, das war schon, genau. Die Nummer 2 brauche ich. Danke. Genau. In den Sprüchen steht Folgendes, und das ist ein ganz ausschlagender Bibelvers für heute. Mehr als alles andere, können wir es mal zusammenlesen? Mehr als alles andere behüte was? Dein Herz. Denn von ihm, was sollen wir behüten? Mehr als was? Warum? Also eigentlich wäre das genug für eine Predigt, oder? Das ist so Hammer. Das Herz ist das, was in den Stürmen geratet und so weiter und so fort. Und der das hier geschrieben hat, der hat gesagt, hey, mehr als alles andere, hey, ihr müsst keine Häuser bauen, ihr müsst das nicht machen, sondern behütet euer Herz. Bitte, bitte, bitte tut das. Denn von ihm geht das Leben aus. Wisst ihr, unser Herz ist so zerbrechlich und es ist anfällig für so viele Krankheiten. Und diese Krankheiten können ganz verschiedene Formen und Namen haben, zum Beispiel Einsamkeit, Wut, Schuld, Depression, Verletzungen, Angst, Kummer, Enttäuschung und Minderwertigkeit, Bitterkeit, Ablehnung und. Und all das, was so in deinem Herzen noch schlummert, hey, das sind alles die Krankheiten, die in deinem Herzen sind. Und ihr Lieben, wenn da keine Heilung hineinkommt, dann könnt ihr schon ausrechnen, was da passiert. Wenn aus dem Herzen das Leben ausgeht, stell dir mal vor, dein Herz ist krank. Was kommt dann aus deinem Leben raus? Aus? Ein krankes Leben, oder? Kranke Beziehungen, krankes Selbstbewusstsein, kranke Vater-Gott-Beziehungen. Da ist so viel krank. Und das ist das, wo wir in diesen Schlitten, in diesen Hamsterrad geraten, wenn wir da drin keine Heilung erfahren. Wenn unser Herz krank ist, dann kommt das zum Vorschein, was da drin ist. Und das hemmt uns letztendlich in so vielen Dingen, in unserer Beziehung zu Gott, Wachstum und so weiter, aber auch in die Beziehung untereinander. Und ja, bevor ich mich wiederhole, in seiner Zerbrechlichkeit Und Verletzlichkeit wird das Herz oft verwundet. Unser Herz ist sehr vulnerabel, gerade da, wo wir beginnen, Menschen uns anzuvertrauen oder wo wir Vertrauensbeziehungen eingehen, sind wir sehr anfällig für Verletzlichkeiten. Im Gemeindeleben sind wir anfällig für Verletzlichkeiten. Dann heißt es, der Pastor hat mich nicht begrüßt, er mag mich nicht, er sieht mich nicht mehr. Hey, das war einmal. Ja. Aber das kann sehr schnell kommen. Ja, weil wir manchmal so empfindlich sind, weil so viele andere Dinge da sind und dann kommt jemand und macht genau dasselbe und plötzlich trifft es dir wieder wie so ein Messer da rein. Ablehnung zum Beispiel ist so ein Punkt. Es kann von außen kommen, aber es kann auch von innen kommen, dass du selber mit irgendwelchen Gedanken plötzlich entstehen Mauern, die dich dann in Blockade sind, aber die dann immer verletzender werden und in diese Wunde hineinwühlen. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn du verletzt wirst in deinem Herzen, passiert Folgendes. Es taucht ein Gefühl auf und es taucht ein Gedanke auf. Und die verankern sich mit dieser Verletzung. Und das ist das, was die Schmerzen in deinem Leben, in deiner Seele, in deinem Herzen so schwierig machen, dass du damit zurechtkommst. Das Gefühl, was da reinkommt, das verfolgt dich und dann versuchst du zu verhindern, dass es wieder passiert. Die Gedanken, die da auftauchen, versuchen uns letztendlich uns zu helfen und die Gedanken, die versuchen zu verhindern, dass du wieder verletzt wirst. Aber oft kann das genau das Gegenteil bewirken, dass es noch mehr Schaden bringt. Ich möchte einfach mal 3 Beispiele bringen. Ein Lehrer bringt dich vor der Klasse in Verlegenheit. Kennt ihr das? Also ich kenne das genug zu meinem Leben. Ich war damals kein guter Schüler. Ich war sehr langsam. Und ich wurde immer in den Ohren gezogen, deswegen habe ich so lange Ohren bekommen. Ich musste sie operieren lassen. Das ist kein Scherz, ich hatte so Segelohren früher. Und mein Vater hat gesagt, wenn du das nicht reparieren lässt, wirst du nicht heiraten können. Dann meinte ich, ja bitte so schnell weg. Ich war 7 damals. Aber ich habe das oft erlebt, dass meine Klassenlehrerin mich ermahnt hat vor der Klasse und mich letztendlich verletzt hat irgendwo. Da tauchen Gefühle auf wie Scham, Ohnmacht, Frustration und die Gedanken, die dazukommen, ist, dieser Ort ist kein sicherer Ort. Ich bin nicht klug genug. Ich sollte besser schweigen. Und meine Noten sahen dementsprechend auch so aus, für eine ganze Weile. So immer so, Augen und zu, so ein 4er-Bereich, 5er-Bereich. Das habt ihr nicht gehört, ja? Oder zum Beispiel, wenn ein Partner dich betrügt oder ein guter Freund oder er verlässt dich, dann tauchen Gefühle auf wie Traurigkeit, Hilflosigkeit, Empörung. Wie kann das nur geschehen? Gedanken, den Menschen kann man nicht trauen. Ich bin nicht begehrenswert. Es ist besser, allein zu sein. Oder du wurdest konfrontiert mit einer Krankheit oder einem Unfall. Dann tauchen Gefühle auf wie Angst, Verletzlichkeit, Unsicherheit. Und die Gedanken, die auftauchen, ist, das Leben ist sehr gefährlich. Ich habe keine Möglichkeit, mich zu verteidigen. Es ist besser, hier zu bleiben. Also ich gehe nicht mehr raus, weil es könnte ja sein, dass nochmal ein Baum vor meinen Füßen fällt. Oder ein Auto mich anfährt oder was auch immer. Kennt ihr solche Dinge? Wisst ihr, diese Schläge, die wir so erleben, sind besonders tief, wenn sie in den jungen Altern geschehen. Also im Kinder-, Jugendbereich. Oder wenn sie besonders heftig sind. Oder wenn immer wieder derselbe Punkt in deinem Leben angegriffen wird, dann wird die Wunde immer und immer tiefer, als würde das Messer, das da schon drin ist, mit so einem riesen, kennt ihr diese riesigen Hammer, wenn man so die Zirkuszelte reinschlägt, diese Teile da, das schlägt dann so rein und es wird immer tiefer und das tut weh. Und oft wirkt dieses Gefühls- und Gedankenduo in unserem Leben so, dass wir es kaum merken. Aber es beeinträchtigt letztendlich unser Leben. Es beeinträchtigt unsere Beziehungen und sabotiert letztendlich auch die Erfolge in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber kennst du dieses Gefühl, immer zu scheitern und du weißt nicht, warum das so ist? Kurze Antwort. Das hängt mit dem, was in deinem Herzen verankert ist, mit diesen verwundeten Herzen zusammen. Ich sag's mal so zu 90%. Ich glaube, das überspringe ich. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was müssen wir tun oder wie können wir
die Heilung unseres Herzens erfahren.
Ich möchte heute Morgen anhand von zwei Gestalten euch etwas da hineinnehmen. Wir lesen gerade das Buch der Richter zu Hause zusammen mit den kleineren Kindern. Und eine Geschichte, die hat mich umgehauen. Ich möchte die einfach mal in ein paar Stellen davon vorlesen. Es ist nämlich aus Richter, andersrum. Kannst du das machen? Danke, dann mache ich das hier aus. Es ist aus Richter 11, Vers 1 bis 3. Das ist die Geschichte von Jephthah. Also wenn du noch keinen Sohn hast, ist ein cooler Name. Passt eigentlich zu Jiska, ne? Jephthah. Ja. Also Jephthah, der Sohn, der verstoßen wurde. Nun gab es dort, also Richter 11, 1 bis 3, da heißt es, nun gab es dort einen ausgezeichneten Krieger namens Jephthah. Allerdings war er der Sohn einer Prostituierten mit einem Mann namens Gilead. Dieser Gilead hatte auch Söhne von seiner Frau, also ja, die Prostituierte und dann seine Frau. Als diese herangewachsen waren, vertrieben sie Jephthah und sie sagten, hey, du hast keinen Anteil an unserem Familienbesitz, denn du stammst von einer anderen Frau. So war Jephthah von seinen Brüdern weggegangen und lebte in dem Land Tob. Man sagt, das ist das heutige Syrien, zumindest die Ecke darum. Und er sammelte Männer um sich, die nichts mehr zu verlieren hatten, um ihm auf seinen Raubzügen zu folgen. Also die folgten ihm dann einfach. Jephthah, wenn man die Geschichte dann reinschaut, Jephthah war ein Richter in Israel. Er wird als Gileaditer beschrieben, als tapferer Held, aber auch als Sohn, der letztendlich nicht gewollt war. Sein Vater war ein einflussreicher Mann und seine Mutter eine Prostituierte. Das bedeutet, dass seine Geburt nicht vorgesehen war. Es war, wie man es heute so schön nennt, ein Unfall. Und Jephthah wurde von seiner Familie vertrieben und von seinen Landsleuten verstoßen. Und wenn jemand zu dir sagt, du bist wertlos, du bist ein Niemand, welche Möglichkeiten bleiben dir? So mal ganz ehrlich, wenn jemand zu dir sagt, du bist wertlos, du bist ein Niemand, was bleibt dir? Im Prinzip zwei. Das eine ist, du kannst dieses Urteil entweder akzeptieren und sagen, so ist es, oder du versuchst, das Gegenteil zu beweisen. Das ist zumindest, was wir aus der menschlichen Seite heraus tun. Ist es nicht so? Ich glaube, ihr kennt das gar nicht, ne? Ich brauche ein neues Beispiel. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Das ist so die normale Reaktion. Entweder wir akzeptieren diesen Urteil und oft tun wir das so, dass wir unsere fromme Maske aufziehen und wir lächeln die ganze Zeit. Es ist alles gut, aber innerlich fühlst du dich wie ein Versager, weil alle so denken, dass du so bist. Oder du fängst an, extra Kräfte einzuplanen. Nein, ich werde es dem beweisen, dass ich nicht so bin. Und ich werde beweisen, dass ich das kann. Jephthah war der war clever, der hat beides versucht. Zuerst heißt es, er ist geflohen in das Land Tob und er wurde ein Bandit, was ist ein Bandit? Ja, Bandit kennt ihr, ne? So von den Filmen, ja. Er hat seiner Rebellion Luft gemacht. Und er legte den Panzer dieses Versagers an, hey, ich bin da nicht willkommen, ich habe da kein Erbe mehr, ich habe nichts, also werde ich mir das selber anschaffen. Und hat so resigniert, hey, ich gehöre nicht dazu. Und die Schrift sagt, Folie bitte, das Herz allein kennt seinen tiefen Schmerz. Und auch seine Freude teilt es Fremden nicht mit. Eine sehr interessante Aussage aus dem Sprüchen. Das Herz allein kennt seinen tiefen Schmerz und auch seine Freude teilt es Fremden nicht mit. Das ist ein Phänomen. Wenn das Herz krank ist, voller Schmerzen, die Reaktion, die wir haben, ist, wir kehren uns in uns. Wir schotten uns ab. Und ich sehe das immer wieder, wenn Menschen in so gewissen Situationen reinkommen, dann heißt es, Andi, ich werde jetzt erstmal eine Pause einlegen und ich werde erstmal nicht mehr die Gemeinschaft aussuchen, weil ich muss erstmal eruieren, was Sache ist. Und dann, wenn man so ein bisschen rein und merkt, oh, hier sind Verletzungen entstanden, hier ist das entstanden, hier ist jenes entstanden. Und plötzlich kehrt man sich zurück, man zieht sich zurück, man versucht sein Herz zu schützen. Der Gedanke ist, hey, das möchte ich nicht mehr haben, ich möchte nicht mehr verletzt werden. Das ist kein sicherer Ort.
Und wenn das Herz verletzt ist und in sich gekehrt ist, dann kriegt man aber auch nicht mehr die Freuden mit. Das ist so wie ein schweigsames Grab. Und ihr Lieben, diese Aussage trifft auf viele Jeff-Tage unserer Zeit. Das ist das eine, was er gemacht hat. Das zweite, was er gemacht hat, er hat versucht, seinen Wert zu beweisen. Als er dann rausgegangen ist und dann so eine Art Armee aufgebaut hat und seine Raubzüge gemacht hat, ist eine interessante Geschichte, solltet ihr mal lesen, Kapitel 11. Dann ist ein Krieg in Brand, da ist Russland in die Ukraine reingegangen. Also die Amoriter haben Krieg angefangen mit den Gileaditern. Und die Landsleute, die Gileaditer, haben das gesehen, hey, der hat doch eine Armee, der hat schon Erfahrung drin, wir sollten den mal rufen, uns zu helfen. Und sind da hingegangen und baten diesen Jeftach um Hilfe. Das Volk, das ihnen gesagt hat, hey, du musst hier raus, was ihn verstoßen hat, ruft ihn jetzt plötzlich um Hilfe. Und dann hat er gesagt, hey, was habe ich davon? Hey, wenn du den Krieg gewinnst, dann machen wir dich zum Richter über Israel. Also zum Anführer letztendlich. Da hat er gesagt, aha, das ist meine Chance, mich zu beweisen, dass ich doch jemand bin. Das Problem ist nur die Art und Weise, wie es angegangen ist. Sein Herz war verletzt. Das müssen wir bedenken. Er betete zu Gott. Andi, das ist doch gut. Aber jetzt hört mal, liest mal selber rein, was da steht. Er macht einen Vertrag mit Gott. Er sagt, wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hände gibst und ich wohlbehalten zurückkehre, dann soll derjenige, der mir als erster aus meinem Zuhause entgegenkommt, Jahwe gehören. Ich werde ihn Jahwe als Brandopfer darbringen. Wie krass und krank ist das denn? Jetzt kommt die Geschichte. Er hat den Krieg tatsächlich gewonnen. Aber die erste Person, die entgegenkam, um das zu feiern, war seine kleine Tochter mit dem Tamburin. Sie war als Erste und hat das gefeiert, dass Papa gewonnen hat und dass er nach Hause kommt. Und wir lesen dann, als er die Tochter sah, zerbrach sein Herz und es war ein Schmerz unerträglich. Und letztendlich, um es kurz zu machen, er hat letztendlich seine Tochter, nachdem sie gesagt hat, ja, sie liest selber durch, er hat sie dann irgendwann vor Gott geopfert. Jeftach war eine tragische Figur. Er verkaufte sein eigenes Glück für den Erfolg. Er selbst starb dann nur 6 Jahre später, nachdem er seine Tochter geopfert hat, wahrscheinlich aus dem Herzen, das verkümmert war oder voller Kummer war. Die Geschichte dieses Mannes zeigt uns Folgendes, dass wir uns selbst verlieren werden, wenn wir das Negative, was die Menschen über uns sagen, akzeptieren. Wenn wir den Glauben schenken, ja, dann ist es halt so und ich ziehe mir meine Maske an und ziehe mich zurück und alles ist schön und gut. Oder wenn wir beginnen, nur noch dafür zu leben, um zu beweisen, dass die anderen falsch liegen. Ihr Lieben, das ist kein Weg für die innere Heilung. Wisst ihr, ich habe einige Zeit lang so gelebt, dass da, wo Menschen begonnen haben, immer wieder dasselbe zu sagen, Andi, aus dir wird nichts, du wirst es nicht schaffen, du bist das und jenes nicht, dann habe ich immer gesagt, okay, ich werde es denen beweisen, dass ich etwas bin und dass Gott mein Größer ist. Ich habe das immer so ein bisschen mit meiner Religiosität verbunden. Mein Lächeln aufgezogen, ich werde es dir schon zeigen. Und ich habe getan, ich habe geschuftet, ich habe gemacht. Und was war das Endeffekt? Hey Leute, es hat keine Frucht gebracht. Es sind ein paar Menschen in die Gemeinde gekommen, ja, die fanden die soziale Ebene cool. Wir sind Schlittschuh gelaufen, viele andere sich. Wir haben tolle Sachen gemacht. Aber es hat keine Frucht gebracht in dem Sinn. Und irgendwann habe ich erkannt, Andi, dein Herz ist total falsch. Das, was du dir wünschst und für das Reich Gottes und für Jesus zu arbeiten, ist alles toll. Aber deine Herzenseinstellung ist total falsch. Und als ich gesagt habe, Jesus, vergib mir, dass ich nur auf meinen eigenen Erfolg geschaut habe, um letztendlich zu beweisen, dass ich jemand bin, dass sie dann endlich falsch liegen und dann hochschauen können, ah, da ist doch etwas geworden aus diesem Jungen. Hey Andi, du bist echt toll. Dieser Lob von Menschen, Leute, es ist toll, aber es ist nicht das Leben. Ich habe gelernt im Laufe der Jahre, nachdem ich mein Bekenntnis mit Gott, also mein Leben mit Gott geklärt habe, viele Jahre später schon im Dienst, das war noch in der Baptistengemeinde, ich habe dann irgendwann gemerkt, Jesus, so geht es nicht weiter in meinem Leben. Es geht nicht um das, was ich für einen Erfolg bringe oder wie cool ich bin oder was, sondern es geht um deine Gemeinde. Verändere du mein Herz drin. Ich bitte dich um Vergebung dafür und dafür und dafür. Und ich habe die Dinge beim Namen genannt und Gott hat mein Herz geheilt von Verletzungen. Ich musste den Menschen, die mir das gesagt haben, vergeben und ich habe mich von den Dingen, die sie über mich ausgesagt haben, mich von diesen Dingen entsagt. Und das ist der Prozess der inneren Heilung. Um dann zu dem Punkt zu kommen, Jesus, ich bin komplett abhängig von dir, hier ist mein Herz. Gestalte du es, dass deine Liebe da drin wirkt und dass du mich dadurch jetzt leitest. Und wisst ihr was? Ich habe mehr in den letzten Jahren gesehen als in den letzten 20 Jahren meines Lebens. Wow, ich bin noch so jung, genau. Aber versteht ihr den Gedanken? Wenn Gott wirkt, dann wirkt er, weil er wirken möchte. Und weil dein Herz hingegeben ist und nicht, weil du irgendwas versuchst zu beweisen. Das geht nach hinten los. Heilung des Herzens ist so wichtig, ansonsten kriegen wir eine falsche Ausrichtung da drin. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Also das waren die ersten zwei. Wenn du innere Heilung suchst in deinem Leben und vorankommen möchtest in deinem Leben, wirklich aus diesem Erfülltsein von Gott heraus, dann sind die ersten beiden keine Option für dich. Die dritte Möglichkeit ist schon eher eine Option. Und da möchte ich euch Mut machen, einfach mal hinzuhören. Als David zum ersten Mal in der Bibel auftaucht, dann sehen wir, dass er ein Sohn war, der vergessen wurde. Er befindet sich in einer ähnlichen Situation wie Jeftach. Er wurde in einer kleinen Stadt geboren, seine Familie war nicht so hoch bedeutend und sein Vater schien ihm nicht viel Beachtung zu zeigen. Zumindest nicht den Wert, den seine anderen Brüder hatten. Er wurde bei einem wichtigen Anlass vergessen. Der Prophet Samuel wurde von Gott gerufen, um einen neuen König zu suchen. Und dann ging eines Tages der Prophet Samuel zu Isai, zu diesem Mann, und sagte, hey, ich möchte ein Brandopfer gestalten, ich möchte dich und deine Familie einladen, bring doch alle deine Söhne mit. Und die sollten da an diesem Ritual teilnehmen. Und dann lesen wir in Vers 10, so ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorbeigehen. Das heißt, er hat seine kräftigen, stabilen Männer gebracht, die sahen gut aus, gewaschen aus, mit geölt und so, ne? Waren richtig elegant. Und er hat schon gedacht, hey, das ist der. Und Gott hat gesagt, nein, das ist er nicht. Und dann ging er Reihe durch und Gott hat gesagt, nein, das ist es nicht. Aber Samuel sagte dann, von diesen hat Jahwe keinen erwählt. Deshalb fragte er, sind das alle deine Söhne? Isai, naja, du siehst sie ja, ne? Ja, da ist noch ein kleiner Junge, aber der ist gerade bei den Hirten nicht so bedeutend. Er hütet gerade die Schafe. Und da sagte Samuel, schick jemand hin und lass ihn holen. Und wir werden uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er gekommen ist. Also das Fleisch war schon fertig, das Barbecue war schon ready, Salat stand auf dem Tisch. Und sie mussten warten, bis letztendlich David kommt. David schien nicht sehr wertgeschätzt worden sein von seinem Vater, aber von seinen Brüdern war das noch schlimmer. Sie hielten nicht viel von ihm. Als David eines Tages im Auftrag seines Vaters seine Brüder im Krieg gegen die Philister besuchte, er musste Pausenbrot vorbeibringen, da sagte sein älterer Bruder Eliab zu ihm im Vers 28, was hast du überhaupt hier zu suchen? Wem hast du unsere paar Schafe in der Wildnis überlassen? Und ich weiß ganz genau, wie hochnäsig und eitel du im Grunde deines Herzens bist. Wow. Also wenn jemand das mir sagen würde vor 10 Jahren, da hätte ich gesagt, es reicht jetzt, ich gehe jetzt. Du bist nur gekommen, hergekommen, um einmal den Kampf zuzuschauen. Mit Popcorn, ne? Ja, mehr nach rechts, nach links, genau. Und ihr Lieben, das war erst der Anfang. In der Tat war Davids Leben stets von Ablehnung, Ungerechtigkeit gegen ihn, vorschnellen Urteilen, Kritik, Anschuldigungen bis sogar Flüchen geprägt. Aber die Frage, die auftaucht, wenn wir das Leben von David anschauen, warum ist David eigentlich nicht vom Weg abgekommen? Warum hat er sich nicht von Minderwertigkeitsgefühlen, Depressionen, Ängsten, Verbitterung und Vergötterung des Erfolges leiden lassen? Wie kam es dazu, dass er ein gesunder Mensch wurde und sich entwickelt hat als ein Mann nach dem Herzen Gottes? Wie hat er Heilung in seinem Herzen erfahren? Und wenn wir die Psalmen anschauen, deshalb ist es gut, wenn wir die Psalmen lesen. Denn in diesen Psalmen, da drückt David seine Gefühle und seine Gedanken aus gegenüber Gott und gegenüber das, was er so empfindet. Und wir können herausfiltern, hey, was hat dazu geführt, dass eine Gesundung in seinem Herzen entstanden ist? Und ich möchte einfach ein paar Dinge nur zitieren. Ich weiß, ich möchte gucken, dass wir rechtzeitig fertig werden. Also Davids Rezept für innere Heilung ist folgendes. Also das ist wirklich nur ein kleiner Bruchteil davon, ja? Aber der erste Punkt ist, der jetzt nicht da drauf steht, ist, in erster Linie wandte er sich zu Gott. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess, dass wir lernen, wenn wir merken, hey, in meinem Leben stimmt etwas nicht, dass ich mein Herz vor Gott hinbringe und sage, Jesus oder Herr, Vater, hier ist mein Herz. Bitte gestalte du da drin neu. Hier zeige auf, was da los ist da drin, denn ich möchte, dass du es reinigst und dass du es wiederherstellst in Jesu Namen. Und dann gehst du in diesen Prozess rein, wo Gott dich ganz persönlich hineinführt und Dinge dir aufzeigt. Aber einer der Punkte, wo David sein Herz festmachte, ist, David glaubte, dass er von Gott gewollt war. Ja, Andi, das wissen wir doch, dass Gott uns geschaffen hat, dass Gott uns möchte. Und doch in den Gesprächen merke ich immer wieder, wie Ablehnung ein großes Thema ist noch in dem Leben Einzelner. David glaubte, dass er von Gott gewollt war. Psalm 139, da steht folgendes: Denn du selbst hast mein Inneres gebildet, er redet hier, also ja, betet gerade zu Gott, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Und ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Wenn du in den Spiegel gucken würdest heute, könntest du dasselbe sagen? Ja, ich habe das erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Und ich liebe diesen nächsten Vers. Nie war ich unsichtbar für dich. Als ich unbemerkt Gestalt annahm, tief unten auf der Erde, kunstvoll zusammengefügt, du hast mich schon, als ich ein Knäuel von winzigen kleinen Zellen war, und bevor, also gesehen, ne? Du hast mich schon gesehen. Du sahst mich schon, heißt es da. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Ist das nicht cool? Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, was wir in den letzten Wochen schon ein bisschen durchgekaut haben. Wer bin ich? Wie sieht mich Gott? Und wir haben ganz viele Bibelverse ausgeteilt, du bist. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir sind Söhne und Töchter. Wir sind geschaffen aus seiner Hand. Er sieht uns. Er weiß um dein Herz. Und wisst ihr, was toll ist? Gerade wenn wir so ein bisschen reinschauen in unseren Wahlen und was gerade auch in Amerika die Diskussion war, Schwangerschaft, Abtreibung, Schwangerschaft, nicht abtreiben und so weiter. Keine Schwangerschaft ist ungewollt. Denn bevor wir im Mutterleib überhaupt entstanden sind, wurden wir in den Herzen Gottes gezeugt. Und das müssen wir uns wirklich einprägen. Egal, ob meine Eltern dazu stehen oder nicht, aber Gott sieht mich, er hat mich gewollt, deshalb bist du hier. Und deshalb lebst du. Und Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Der zweite Gedanke ist, David glaubte, dass er von Gott einzigartig und besonders geschaffen worden ist. Also er wurde nicht nur geschaffen und gewollt, sondern er war einzigartig und besonders. Und im Psalm 8, das ist einer meiner Lieblingspsalmen eigentlich, ich habe mal vor ein paar Jahren schon zwei, dreimal darüber gepredigt. Da heißt es, so oft ich in den Himmel schaue Und das Werk deiner Hand, also das ganze Gestirne und also wenn man wirklich die Galaxien, also wie heißt es, die Milchstraße sehen kann. Ich habe das von Brasilien immer sehr genossen, abends unterwegs zu sein und dann die Mond und die Sterne zu betrachten, die Gott gemacht hat. Das hat mich immer in den Lobpreis und Anbetung gebracht, schon als kleiner Junge. Ich habe gesagt, Gott, du bist so wunderbar groß und ich bin kleiner als ein Sandkorn und dennoch siehst du mich, Herr, wie herrlich ist das denn? Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Der Adamssohn, dass du Acht auf ihn hast. Du hast ihn nur ein wenig geringer geschaffen oder ein wenig unter die Engel gestellt, heißt es hier. In einer anderen Übersetzung heißt es, ein wenig geringer geschaffen als Elohim, als Gott selbst. Und du krönst ihn mit Ehre und Pracht. Eine starke Aussage. Du bist nicht irgendjemand, du bist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden. Ein bisschen geringer geschaffen als Elohim, als Gott. Hier wird als Engel übersetzt. Und du krönst ihn mit Ehre und Pracht. Ihr Lieben, wir haben als Kinder Gottes einen Riesenwert. David verstand sich als Geschöpf, also als Schöpfung. Schöpfung? Na, er wurde, wenn ein Schöpfer jemand schafft, ist es ein Geschöpf, ne? Ja. Also als Geschöpf von Gott, ja. Und das war seine Beziehung zu Gott, ja. Er kannte Gott nicht als Vater, so wie wir ihn kennen, aber vom Neuen Testament her. Ihr Lieben, was für ein Privileg, dass wir haben, dass Jesus gekommen ist, um diese Verbindung mit Gott zu schaffen, dass wir durch das Kreuz, durch das, was Jesus getan hat, dass wir Zugang zum Vater haben, dass wir sagen können, Vater, aber Vater, danke, dass ich dein Sohn sein darf und danke, dass du mein Vater bist. Das ist unsere Identität. Und diese Identität ist nicht irgendwas Kleines, sondern es ist das, was dich trägt in deinem Leben, was dir einen Namen gibt, denn du trägst den Namen Jesus in dir. Amen. Und David glaubte, die nächste Folie, dass er mit Gottes Hilfe Großes erreichen konnte. Das war immer so prägend in seinem Leben. Hey, ja, die Leute sagen zwar vieles über mich und dass ich, keine Ahnung, verantwortungslos bin und so, wie die Brüder und so. Hey, aber Gott hat noch Großes vor mit mir. Und das hat ihn vorangetrieben. Er hat sich davon, von dem, was Menschen gesagt, nicht beeinflussen lassen. Und er schrieb im Psalm 37, erfreue dich an Jahwe, er gibt dir, was dein Herz begehrt. Und dann kommst, lass Jahwe dich führen, vertraue ihm und dann handelt er. Wisst ihr, was mich manchmal bewegt und innerlich traurig macht, ist, wenn ich im Gespräch mit Menschen zu einem Punkt komme, wo die Menschen sagen, das kriege ich alles alleine hin. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche Gott da drin nicht. Ich kriege das schon alleine hin. Ihr Lieben, das ist die größte Lüge in unserem Leben. Wir sind Kinder und der Vater, der kümmert sich immer um seine Kinder. Und wenn wir versuchen, uns von zu Hause abzuwenden, dann wird es nur noch mehr bergab gehen. Aber wenn wir uns zum Hause Gottes zuwenden und zu Gott, dem Vater, dann wirst du merken, wie Gott aus dem Reichtum seines Hauses dir alles zur Verfügung stellt, um dich aufzubauen, um dich aufzurichten. Vertraue ihm und dann handelt er. Aber der erste Schritt ist immer deiner. Du gehst auf Gott zu und sagst, Jesus, hier ist mein Herz, ich vertraue dir. Und dann beginnt er zu handeln. Er wird nicht vorher handeln, wenn du es nicht ihm erlaubst. Wenn du nämlich sagst, ich möchte das nicht für mich, dann gibst du jemand anders die Rechte, da rein zu handeln. Versteht ihr den Gedanken? Es spielt keine Rolle, was bereits geschehen ist oder was noch geschehen wird. Der Herr hat alles im Griff. Er kennt deinen Anfang und er kennt dein Ende. Und er sorgt für die, die ihn lieben, dass alles zum Guten dient. Und das spricht sich sehr leicht, ich weiß. Aber es ist eine Realität dahinter. Oder David sagt es in einem anderen Ausdruck, das steht jetzt nicht in der Folie, im Psalm 60. Mit Gott werden wir Größeres vollbringen. Und diesen Blick zu haben, Jesus, du hast eine Perspektive in meinem Leben, ich vertraue dir. Und dann beginnt er zu handeln. Und weil das so ist, und David hatte ganz viele schwierige Momente erlebt, Verfolgung erlebt und so weiter. Und auch innerlich war er oft zerbrochen. Und im Psalm 142, da lesen wir, wie David beschloss, seine Seele bei Gott einfach auszuschütten. Und ihr Lieben, das ist ein wichtiger Moment. in dem Bereich, wenn es um innere Heilung geht, dass ich erkenne meinen Zustand vor Gott, erkenne den Zustand meines Herzens, aber dass ich die Gefühle und die Gedanken, die da drin verankert sind, durch diese Schmerzen, die entstanden sind, dass ich Luft mache und es vor Gott auszudrücken und ausdrücke. Er sagte, zu Jahwe rufe ich laut. Ein ganz wichtiger Punkt, laut zu sein. Ich meine, wir können natürlich sagen, kommen da Gefühle rüber? Kommen da Gedanken rüber? Kommen sie ans Licht? Nein, dann bleibt es immer noch verborgen. Wenn du Schmerzen hast, hast du ein Messer dabei? Oder komm mal kurz her, ich will es mal ausprobieren. Ja, lieber nicht, mein Sohn. So. Also wenn es weh tut, ja, dann sagt dem Herrn, er ist schuld. Jetzt. Nein. Stell dir mal vor, ich würde jetzt einfach, ja, schrei mal. Ach, richtig laut. Genau. Also er hat Schmerzen verspürt. Habt ihr es gehört? Bei meinen Söhnen habe ich immer so gemacht. Oder die kleinen Härchen hinten drin, das tut sau weh. Ja, ja, genau. Die haben Schmerzen verspürt. Und das ist gut so. Wenn man die Schmerzen zum Ausdruck bringt, oft ist es so, dass wir diese Schmerzen und diese Gedanken, diese Gefühle damit kommen, mit den Verletzungen, dass wir sie gar nicht zum Ausdruck bringen. Wir sammeln sie in unserer Seele. Und dann kommt irgendjemand, stell dir mal vor, du hast ein Riesenproblem da drin, dein Herz ist krank und du findest den tollsten Mann deines Lebens, die tollste Frau deines Lebens. Und sie sagt einen Satz, den du in deiner Vergangenheit immer wieder gehört hast, die Schmerz gemacht hat. Und dann sagt sie einen Satz und die kann gar nichts dafür. Und plötzlich gehst du hoch, wenn du kannst, und dann lässt du alles raus, den ganzen Bitterkeit und keine Ahnung, du wirfst das alles auf die Person. Und die Person steht da, was habe ich denn jetzt gemacht? Sie kann doch gar nichts dafür. Aber wenn dein Herz krank ist, dann ist es unberechenbar. Rufe laut, drücke deinen Schmerz laut aus vor Gott. Und ich meine das wirklich ernst, wenn Gott dir Dinge zeigt, geh wandern, geh laufen, dann geh am besten alleine laufen oder such dir jemanden, den du vertraust und drücke dein Herz aus und sag, hey, das ist so voller Mist, ich wurde verletzt und ich sage zum, mein Sohn oder jemand anderes, den Herrn Schmidt, Herr Schmidt, das war voll doof, was du gemacht hast. Das hat mich total verletzt. Ich war noch ein kleines Kind. Warum hast du das getan? Und das klagst du ihn an und lässt es einfach mal raus. Lass es einfach mal raus. Und dann sagst du, und ich flehe ihn um seine Hilfe an. Das heißt, er sagt, Gott, in diesem Moment, in dieser Situation, wirke da hinein, weil ich kann damit nicht mehr umgehen. Und ich klage ihm meine Not, heißt es hier, und teile mit ihm, was mich quält. Ich habe euch schon davon berichtet, wie ich war mit den Pferden in England unterwegs und die mussten alles mir anhören, haben nur geantwortet, einverstanden. Und ich habe dann gesagt, Herr, du hast es gehört, aber ich habe auf diesem Hügel in Brighton, ob Leute zugehört haben oder nicht, das war mir völlig egal. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte einen radikalen Prozess des Heilungs meines Herzens. Und Gott begann, mein Herz zu heilen. Und ich musste konfrontiert werden mit dem Schmerz, damit der Schmerz wieder rauskommt und dass die Reinheit und die Heiligung und die Gesundung Gottes, letztendlich die Liebe Gottes, mich wieder erfassen konnte und Heilung bringen konnte. Aber die Heilung geschieht in dem Moment, wo ich dann auch sage, hey, ich vergebe jetzt dir für das und das und das in den Namen Jesu. Und du sprichst es aus und du löst es von dir weg. Und dann heißt es auch, als ich den Mut verlor, wusstest du, wie es weitergeht. Das ist so toll. Manchmal kommen wir in Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen, aber er weiß, wie es weitergeht. Amen. Ihr Lieben, David wusste, wie wichtig das ist und wie gesegnet sind wir, wenn wir das in diesem Beispiel tun. Denn da, wo ich das tue, wo ich Vergebung hineinbringe, hineinspreche und mich entsage von gewissen Dingen, die ganzen Bänder, die da sind, sie werden gekappt und du kannst dann frei werden, dich neu lösen. Und wenn dann solche Situationen kommen, wo die Menschen zu mir sagen, Andi, ich habe es doch gesagt, es wird nichts aus dir. Was hast du schon erreicht? Da dann sage ich vielen Dank für deine Meinung, aber ich binde das jetzt im Namen Jesu, denn ich weiß, was Gott in meinem Leben reingesprochen hat und ich weiß, wer ich bin. Und ich bin dankbar für das Wenige, was Gott getan hat vielleicht, und ich bin dankbar für das Viele, was noch kommt, denn er hat gesagt, wir werden noch größere Dinge vollbringen als er selbst. Amen. Also, die Tür ist da. Tschüss. Es ist eine Leichtigkeit, irgendwann damit umzugehen. Es heißt nicht, dass es dich nicht mehr trifft. Aber du weißt, wie du reagieren kannst, damit dein Herz gesund bleibt. Amen? Okay, wir kommen dem Ende zu. David beschloss, auf die Hilfe des Herrn zu vertrauen. Ein ganz wichtiger Punkt. Jahwe blickte auf die Gerechten, das überspringen wir gerade mal, wir gehen auch gleich auf Vers 18. Doch wenn seine Treuen rufen, also du und ich, hört er sie. Und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Nah ist Jahwe den gebrochenen Herzen und bedrückten Seelen hilft er auf. Das ist sein Zuspruch für uns. Und David wusste das und er packt das diesen Psalm hinein. Nah ist Jahwe denen, die gebrochenen Herzens haben und bedrückten Seelen hilft er auf. Ihr Lieben, du hast, wenn dein Herz gebrochen ist, wenn es verletzt ist, wenn es bedrückt ist, darf ich dir mal was sagen? Du hast einen besonderen Platz im Herzen Gottes. Vertraue ihm. Er wird es gut machen in deinem Leben. Aber lass Gott handeln in deinem Leben und gib nicht auf. Und der letzte Gedanke ist, David beschloss, Gott zu vertrauen, auch wenn er nicht ihn in allen verstehen konnte. Wir sind ja manchmal so, ne, dass wir den Perfektionismus erlangen wollen. Übrigens, Perfektionismus ist schon was wie Sünde. Also lass mal das weg. Wir sollen mit Exzellenz arbeiten, aber nicht mit Perfektionismus. Das ist so dieses Treiben, ich muss noch mehr, ich muss es schaffen. Das muss alles perfekt sein, ansonsten tue ich es nicht. Das ist nicht gesund. Exzellent ist gut, aber Perfektionismus nicht. Und oft hindert uns, dass wir wollen alles verstehen. Und Gott, du hast zwar gesagt, dass du eines Tages Gemeinde bauen wirst. Ja, Gott, und wie soll ich das machen? Und ja, und wie soll das dann aussehen? Aha, und welche Farbe soll deine Gemeindegebäude haben? Und die Menschen, welche Klamotten sollen sie tragen? Herr, was soll alles sein? Und wir wollen alles so perfekt wissen, bevor wir irgendwie starten. Wer von euch hat schon mal Sprachen gelernt? Aha. Und wer von euch hat sich erst getraut, als er alles wusste? Ich habe eine Schwester, die ist in Amerika mittlerweile. Sie hat einen Englischkurs gemacht in Deutschland, weil sie sagte, ich muss Englisch lernen. Und es war lustig, denn sie hat teure Kurse bezahlt, Privatschulen und so weiter. Und dann habe ich sie mal gefragt, du, wie sieht's denn aus, wann wirst du anfangen zu reden? Ja, aber ich muss erst noch die Vokabeln lernen und so die Sätzeformulierung. Ich bin noch nicht sicher drin, deswegen muss ich erst mal gucken, dass ich innerlich sicherer bin und das noch weiß und das noch weiß. Dann kann ich erst reden. Ich habe gesagt, weißt du was, vergiss diesen Schrott. Ja, fang an zu reden mit dem Wenigen, was du weißt, und du wirst auf dem Weg lernen, um dein Ziel zu erreichen. Dann hat sie einen Amerikaner geheiratet und dann musste sie reden. Ja, genau. Okay, zu David nochmal kurz. Gott zu vertrauen, auch wenn er ihn nicht in allen verstehen konnte. Und er hat einen wunderbaren Psalm geschrieben, wo es genau darum geht. Im Psalm 131, da schreibt er, Jahwe, ich will nicht hoch hinaus. Ich schaue auch auf niemanden herab. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß oder zu wunderbar sind. Nein, ich habe mich beruhigt. Ich habe meine Seele besänftigt, wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter. Wie ein zufriedenes Kind bin ich geworden. Israel, hoffe auf Jahwe von jetzt an und für immer. Wisst ihr, wir bitten Gott um so viele Dinge. Aber wenn es um das Herz geht, um die Dinge, die wir nicht verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind, dann bittet Gott uns nur um eines, dass wir ihm vertrauen. Du musst nicht alles wissen. Meine Kinder haben ganz viele Fragen. Papa, wie ist das Universum entstanden? Papa, wie ist das und das und das und das und das und das? Und dann denke ich, wow, tolle Fragen. Darf ich dich einladen zum Seminar im Himmel, das ich auch gebucht habe zu diesem Thema? Ich weiß es nicht. Und dieses Gott zu vertrauen in Dingen, die wir nicht wissen und wo wir keine Kontrolle drüber haben, ist nicht immer einfach, nicht immer leicht. Aber David, er beschloss, diesen Weg zu gehen. Er traute Gott zu, dass er die Dinge verstand, die David nicht verstehen konnte. Und das machte den Unterschied in seinem Leben aus. Der Weg Davids zu einem heileren Herzens in diesen wenigen Punkten ist, hey, du bist von Gott gewollt, er sieht dich. Du bist einzigartig und besonders geschaffen worden. Du bist Sohn und Tochter. Du darfst Gott begegnen und einfach aber Vater zu ihm sagen, was für ein Vorrecht wir haben, oder? Und wisse, dass du mit Gottes Hilfe Großes erreichen kannst. Kämpfe nicht alleine, sondern vertraue ihm dein Leben an, dann handelt er. Vertraue ihm dein Herz an, dann handelt er. Und schütte laut dein Herz vor Gott aus und ich mache da wirklich Mut. Klage deine Not bei Gott und teile Gott deine Gedanken, das, was dich quält, dein Schmerz. Und Gott hört dir zu, er sieht dich. Und vertraue letztendlich Gott, dass er es gut machen wird in deinem Leben, auch wenn du nicht alles verstehst. Wisst ihr, Gott lädt dich ein an diesem Morgen, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen in der Gewissheit, dass er gerne hilft und heilt. Du kannst ihm sagen, was dich bewegt, was dir wehtut. Du kannst ihn bitten, deine Wunden zu reinigen und zu heilen. Und vielleicht macht dir das so ein bisschen Angst. Hey Andi, ich möchte nicht zu dem Punkt zurückkommen, wo der Schmerz war. Aber kann ich dir eins sagen, ab dem Moment, wo du das tust und dich da einlässt, dann erlebst du wirklich Heilung und Befreiung in deinem Leben. Wenn Gott genau an diesem Punkt anfängt, dein Leben zu berühren und es zu verändern, Heilung da hineinzubringen. Ich habe das vorhin schon gesagt, denn da, wo wir das tun, wo wir zu diesem Punkt kommen und wo wir bewusst auch loslassen im Namen Jesu und vergeben im Namen Jesu, der Person, dann sind die ganzen Ketten, die sich aufgebaut haben und diese ganzen Messer, die noch da drin sind, die werden dir rausgerissen. Und da, wo Gebundenheiten sind, die werden gesprengt. Und du darfst frei atmen, durchatmen und dich neu bewegen, neu orientieren. Weil oft ist es so in unserem Leben, dass wir versuchen, etwas zu erreichen, auch in unserem Glaubensleben. Aber solange Dinge dich noch hindern, deiner Vergangenheit, und das zieht dich immer wieder zurück, wirst du es nicht schaffen, nach vorne zu gehen. Du musst dich lossagen davon und auch Vergebung da hineinsprechen, in Jesu Namen. Traumata, Ängste, Schuld, Enttäuschungen, Verluste, Ablehnungen, Missverständnisse und so weiter und so fort. All das gefährdet die Gesundheit unseres Herzens. Aber unser Herz ist die Quelle, aus dem das Leben entspringt. Von da ist es ganz wichtig, dass wir lernen, unser Herz ganz neu vor Gott hinzuhalten und sagen, Jesus, wirke du, ich möchte gesund nach vorne rankommen. Ich möchte gesund Beziehung leben. Ich möchte gesund meine Beziehung zu dir pflegen. Herr, dringend schenke Heilung da drin. Offenbare, was falsch ist, was ungesund da drin ist, was Schmerzen hervorbringt, was mich zurückhält, und setze Freiheit da hinein. Und ich schließe mit dem Vers, was wir schon am Anfang hatten. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein gebrochener Geist. Ja, ein gebrochenes und zerschlagenes Herz verachtest du Gott nicht. Amen. Ich möchte einladen, dass wir kurz ins Gebet gehen. Und ich weiß, dass einige zu kämpfen haben momentan. Mit ganz persönlichen Dingen, die ihren Ursprung haben in einem verletzten Herzen. Ich kann niemanden heilen. Kein Seelsorger kann das. Wir können nur Menschen begleiten und ihnen zeigen, welchen Weg man da drin gehen kann und ihnen helfen, ihr Herz zu öffnen da drin. Dass sie ihr Herz vor Gott ausschütten, damit Gott da hineinkommen kann und wirklich sein Wunder da drin vollbringt und Heilung schenkt. Das ist die Aufgabe des Seelsorges, dich dahin zu führen. Aber das Reden und das Handeln, das kannst nur du. Ich kann deinen Schmerz nicht zum Ausdruck bringen. Ich kann deine Verletzungen nicht vor Gott bringen, indem Jesus, da ist was, mach was bitte. Ich kann dich unterstützen im Gebet. Aber es ist eine Sache, entscheiden, du musst dich entscheiden, möchte ich, dass Gott mein Leben komplett verändert, dass ich gesund heranwachse, so wie ein David. Und nicht wie ein Jeftach, der alles hingegeben hat und sein Liebstes dabei verloren hat, selbst sein Leben am Ende, weil sein Herz voller Kummer war. Weißt du, wir können uns verstecken in diesen Maske der Religiosität, das wird dich aber nicht heilen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir aufrichtig vor Gott kommen. Und ich möchte dich einfach einladen, das zu tun in deinem Leben. Dass du einfach Gott bittest für einen Moment. Wo sind die Dinge in meinem Leben, die Schmerzen? Wo sind die Verletzungen in meinem Leben, die mich noch binden, die mich noch zurückhalten von dieser völligen Entfaltung, die Gott eigentlich für mein Leben vorgesehen hat? Wo gibt es diese Verletzung in meinem Leben? Und bitte einfach den Heiligen Geist, dass er dich jetzt in diesem Moment leitet, für einen kurzen Moment. Vielleicht ist es Ablehnung. Etwas, was eigentlich jeder von uns erlebt hat in seinem Leben. Aber vielleicht ist es etwas, was noch tief in dir verankert ist. Dieses Nicht-Angenommen-Sein von zu Hause, von deinen Eltern, Geschwistern, Lehrern, Menschen, die vor dir standen, vielleicht auch in der Gemeinde, Leitern und so weiter. Bringe das für einen Moment vor Gott. Und wenn du kannst, lass deine Emotionen einfach Luft. Bringe deine Gedanken, die damit zirkulieren, mit deiner Verletzung, einfach auch vor Gott. Sag ihm das. Einsamkeit, Wut, Schuld, Depression, Verletzungen, Kummer, Enttäuschung, Minderwertigkeit, Bitterkeit, Ablehnung, Trauma. All diese Dinge, die Gott in deinem Leben gerade zeigt, bring es vor Gott. Ich weiß, hier ist ein Rahmen, wo man vielleicht nicht so schreien möchte. Aber dann mach es zu Hause, dringend. Oder ruf uns an, wir begleiten dich gerne da drin. Der wichtigste Punkt in dem Ganzen ist, wenn deine Emotionen, wenn du den Raum gelassen hast und es auch zum Ausdruck gebracht hast, dass du dann Vergebung hineinsprichst in Jesu Namen. Und vielleicht ist das eine oder andere dran heute, wo du sagst, ich vergebe jetzt die Person für das und das und das, was mir das und das und das angetan hat, in Jesu Namen. Und ich entbinde mich von dem, was über mich ausgesprochen worden ist, in Jesu Namen. Und dann bitte einfach Jesus, dass er als Heiler in deinem Leben hineinkommt und dass er dich füllt mit seiner Liebe. Und halte an der Wahrheit Gottes fest in deinem Leben, wie er dich sieht. Und wie sieht er dich? Lese seinen Liebesbrief. Jeden Tag. Er möchte das immer wieder neu zusprechen, wie er dich sieht. Befasse dich mit seinem Wort. Jesus, du siehst uns in diesem Moment. Und Herr, du siehst die vielen Krankheiten, die noch da sind, die vielen Verletzungen, die unser Herz krank machen. Die Enttäuschungen oder was auch immer, Herr. Und Jesus, wir bringen die Personen, die uns das angetan haben, jetzt in diesem Moment hin. Mit allen den Emotionen und den Gedanken, die damit verankert sind. Und wir drücken das vor dir aus. Aber wir wollen auch ganz bewusst lernen, in diesem Prozess Vergebung auszusprechen. Und Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen, Herr, dass du ihm die Kraft jetzt gibst, da einfach auch Vergebung auszusprechen oder jetzt in dieser kommenden Woche, dass er einfach sagen kann, Frau Schmidt, Frau Meier, wer auch immer, ich vergebe dir ganz bewusst jetzt in Jesu Namen. Von mir aus kann ich das nicht, aber weil Jesus mir vergeben hat, so vergebe ich dir jetzt und ich entbinde mich von allen den Ketten, die zwischen uns sind. Und ich entsage mich von den Dingen, die du über mein Leben ausgesprochen hast, in Jesu Namen. In Jesu Namen ist Kraft zum Heilen und zum Befreien. Und Jesus, so bitte ich, Heiliger Geist, dass du diese Woche in jeden Einzelnen begegnest und dass du uns ja in den Schoß des Vaters nimmst und dass du als Arzt der Ärzte uns durchleuchtest mit deiner Liebe und dass du Dinge aufdeckst in unserem Leben, sodass wir uns entfalten zur völligen Freiheit, Herr, zu der du uns berufen hast. In Jesu Namen. Amen.